SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Petra Waldvogel. Es passiert nicht oft und so gut wie nie in Einigkeit von eigentlich im Wahlkampf befindlichen Parteien. Und doch, heute hat der Bundestag einer Grundgesetzänderung zugestimmt, und zwar zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor politischer Einflussnahme und Blockaden. Für den gemeinsamen Entwurf von SPD, Grünen, FDP und Union stimmten 600 Abgeordnete und damit wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht. Warum diese Änderung notwendig wurde, erklärt Lissy Kaufmann.
Zunächst mal muss man wissen, was das Bundesverfassungsgericht ist, nämlich das Gericht, das darauf achtet, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Also ziemlich wichtige Aufgabe. Und wie dieses Gericht arbeitet, also zum Beispiel wie viele Richter es gibt, wie lange die im Amt sind und wie die gewählt werden, all das ist in einfachen Gesetzen geregelt und die können mit einfacher Mehrheit geändert werden. Ja, und in einer Zeit, in der jetzt radikale Parteien immer stärker werden, soll verhindert werden, dass die irgendwann mal versuchen, das Verfassungsgericht zu beeinflussen. Sowas ist nämlich schon passiert in Polen und in Ungarn. Und deshalb sollen die Regelungen des Verfassungsgerichts ins Grundgesetz. Das kann nämlich nicht mehr so leicht geändert werden, nur mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.
Wehret den Anfängen oder behebt wenigstens die Fehler von gestern. Letzteres will der Bundestag heute auch noch umsetzen, nämlich steuerliche Entlastungen im Volumen von rund 14 Milliarden Euro verabschieden. Dafür schließen sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP nochmal zusammen. Vermutlich stimmt auch die Union für den Gesetzentwurf. Mit diesem Gesetz soll die Einkommenssteuer an die Inflation angepasst und die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden. Außerdem soll das Kindergeld erhöht werden. Und damit nach Avignon und zu einem Fall, der nicht nur Frankreich erschüttert hat. Der Fall Gisèle Pelicot. Heute nun sind die Urteile im Prozess um ihre Vergewaltigungen gefallen. Den Hauptangeklagten, Ex-Ehemann Dominique Pelicot, hat das Gericht in Avignon zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch alle weiteren 50 Angeklagten wurden schuldig gesprochen, bekamen aber mildere Strafen, teils unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Dagegen hat es Protest von Pelicots Kindern und vielen Menschen vor dem Gerichtsgebäude gegeben, nicht aber von Gisèle Pelicot selbst, die sich nach dem Prozess so äußerte.
Sie respektiert die Entscheidung des Gerichts. Und sie denkt als erstes an ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Und ich denke auch an all die Opfer, die bislang noch keine Anerkennung bekommen haben. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten.
Zweifellos eine bemerkenswerte Frau in einem der bedeutendsten Prozesse Frankreichs, der jetzt zu Ende gegangen ist. Der Kampf Gisèle Pelicots allerdings, der geht offenbar weiter. Es ist das allerletzte Mal in diesem Jahr und bevor Donald Trump US-Präsident wird, das letzte Treffen von Europas Staats- und Regierungschefs und so sitzt Trump irgendwie mit am Tisch, wenn es um die Ukraine geht. Die will man in eine bessere Ausgangslage bringen und damit in eine stärkere Position für mögliche Friedensverhandlungen. Und das im Zweifel ohne die USA, wenn Trump demnächst womöglich wirklich die US-Hilfe für die Ukraine stoppt oder doch deutlich runterfährt. Was dann wäre, erklärt Katrin Schmidt.
Dann hätte die EU wirklich ein großes Problem, weil sie unmöglich den Anteil der USA ersetzen kann. Die Amerikaner haben ja seit Kriegsbeginn ungefähr die Hälfte aller Militärhilfen für die Ukraine geleistet. Und in Brüssel hält es niemand für möglich, dass die Europäer das je ersetzen könnten. Deshalb hat der ukrainische Präsident Zelensky, der heute hier zu Gast ist beim Gipfel, die Europäer aufgefordert, jetzt auch auf Trump zuzugehen. Zelensky sagte, dass Putin nur zusammen mit den USA, also mit Trump, gestoppt werden kann.
Beinahe nur eine Randnotiz war die Ukraine Russlands Präsident Putin heute in seiner durchchoreografierten Jahrespressekonferenz, kombiniert mit einer ebenso sorgsam ausgewählten Bürgersprechstunde wert. Die militärische Spezialoperation, wie er seinen Krieg gegen die Ukraine immer noch nennt, verlaufe gut. Die russischen Truppen rückten im Osten weiter vor und auch die Region Kursk werde bald wieder frei sein. Details gab es keine, dafür weitere Drohungen an den Westen mit weiteren Einsätzen der neuen Mittelstreckenrakete Oreshnik, diesmal mit einer kleinen Spitze. Moskau könnte einen solchen Angriff auf Kiew ja im Voraus ankündigen, um zu sehen, ob der Westen die ukrainische Hauptstadt schützen könnte. Mal sehen, was passiert, fügte Putin hinzu. Ignorieren dürfe man solche Drohungen nicht, sagte die Friedensnobelpreisträgerin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, im SWR. Aber
man soll natürlich auch Putins Lügen und Erpressungen ernst nehmen, aber man soll nicht diese Angst haben, die lähmt eigentlich. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Europa muss stärker werden, weil Putins Stärke wird auf dieser Angst gebaut. Das ist es, das ist es. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und er versteht ja nur die Sprache der Stärke. Irgendwelche Appeasement-Geschichten und so, ich glaube, die wirken gar nicht.
Doch zu dieser Stärke muss Europa eben erst noch finden.
Fokus Südwest.
Der Haushalt steht, aber in der Debatte im Rheinland-Pfälzischen Landtag ist über den größten Einzelposten diskutiert worden. Die Bildung. Jeder vierte Euro fließt dort hinein. Knapp 13 Milliarden Euro sind für die kommenden beiden Jahre eingeplant. Im nächsten Jahr steigen die Ausgaben laut Bildungsministerium um 10% im Vergleich zu diesem Jahr. Matthias Zahn berichtet.
Bildungsministerin Hubich von der SPD lobte, erstmals fließe mehr als 1 Milliarde Euro jedes Jahr in die Kitas. Geld etwa für die Beitragsfreiheit oder für mehr Plätze. In den Schulen schaffe das Land 1000 zusätzliche Lehrerstellen. Der Opposition reicht das nicht. Die CDU-Abgeordnete Groß forderte für die Kitas 1500 Erzieherinnen und Erzieher zusätzlich sowie für die Sprachförderung mehr speziell geschulte Kräfte. Der AfD-Abgeordnete Paul kritisierte, das Land gebe zwar Rekordsummen aus, Rheinland-Pfalz falle in den Bildungsstudien aber immer weiter zurück. Die Landesregierung müsse sich fragen, ob sie das Geld effizient ausgebe.
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württembergs hat ihre Pläne zur Schließung von 18 Notfallpraxen konkretisiert. Die Praxen sollen demnach Schritt für Schritt ihren Betrieb einstellen, die ersten 3 bereits Ende März kommenden Jahres, die letzten 5 dann im November. Darüber wurden Bürgermeister und Landräte der betroffenen Kommunen heute in Stuttgart informiert. Knut Bauer.
Im Gegenzug will die Kassenärztliche Vereinigung bestehende Bereitschaftspraxen stärken, indem dort Öffnungszeiten erweitert und mehr Ärzte eingesetzt werden. Beispielsweise soll die Notfallpraxis in Rottweil Patienten der schließenden Praxis in Oberndorf aufnehmen und bekommt dafür 13 zusätzliche Arztstunden. Künftig gelte laut Kassenärztlicher Vereinigung, dass 95% der Patienten in Baden-Württemberg innerhalb von 30 Fahrminuten eine Notfallpraxis erreichen.
Es hat so gut angefangen, aber nur 5 Tage nach der Wiedereröffnung gab es bereits einen Schaden an der erneuerten Riedbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Laut Bahn hat ein Oberleitungsschaden zu Verspätungen geführt. Matthias Wiest.
Züge auf der Strecke wurden deshalb über Darmstadt umgeleitet, sagte eine Bahnsprecherin. Es gab Verspätungen von etwa 30 Minuten. Im Rahmen planmäßiger Arbeiten habe ein Kurzschluss an einer Weichenheizung zu einer Störung in der Elektronik geführt. Techniker konnten den Schaden am Nachmittag beheben. Mittlerweile rollen die Züge wieder planmäßig, sagte die Bahnsprecherin. Nach einer fast halbjährigen Sperrung wegen der Generalsanierung war die Riedbahnstrecke am Wochenende erst wieder eröffnet worden.
Und sonst so?
Schmuddelwetter, Weihnachtshektik, überall Krisenstimmung. Da möchte man doch am allerliebsten weg. In den Schnee oder die Sonne oder ganz egal. Hauptsache weg. Und nicht nur für ein paar Tage, sondern am besten ganz auswandern gleich. Verführerisch der Gedanke. Aber ist der Rasen anderswo wirklich grüner als der eigene? Und wie viel glücklicher macht uns ein so radikaler Schritt wirklich? Wer Kinder hat jedenfalls, sollte sich das gut überlegen. Schon mit einmal umziehen, so eine Langzeitstudie der Universitäten Aarhus, Plymouth und Manchester mit über 1 Million Menschen, zeigt, dass das Risiko, im Lauf des Lebens an einer Depression zu erkranken, signifikant steigt, wenn man als Kind zwischen 10 und 15 Jahren einmal umziehen musste, im Vergleich zu sesshaften Kindern um 41%. Bei 2 oder mehr Umzügen in dieser Altersspanne ist das Risiko sogar 61% höher. Und zwar unabhängig davon, ob man in einer schlechten oder guten Wohngegend lebte bzw. dahin gezogen ist. Und die anfängliche Euphorie über das neue Leben schwindet auch bei Erwachsenen. Es folgt eine Flitterwochenphase, dann typischerweise Frust- und Genesungsphase und, wenn alles gut geht, eine Anpassungs- und Akzeptanzphase. Und wenn nicht, dann folgt ja vielleicht die Erkenntnis, dass zu Hause eben doch nicht alles so grau war und der eigene Rasen eigentlich doch ganz schön grün. Dann lohnt sich Auswandern ja vielleicht doch.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.